Paulus sagt in 1. Korinther Kapitel 2, als ich zu euch kam, kam ich nicht, um euch mit Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Und ich war bei euch in Schwachheit und mit Furcht und in vielem Zittern. Und meine Rede, meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruht. Wir reden aber Weisheit unter den Vollkommenen, jedoch nicht Weisheit dieses Zeitalters, auch nicht der Fürsten dieses Zeitalters, die zunichte werden, sondern wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die Verborgene, die Gott vorherbestimmt hat, vor den Zeitaltern, zu unserer Herrlichkeit. Wenn wir jetzt gleich das Kapitel 28 in Jesaja lesen, dann geht es genau darum. Gott hat den Propheten Jesaja vor 2700 Jahren, 2740 Jahren, berufen und ihn gesandt. Und er selbst hat davon gesprochen, als er berufen wurde, dass er total erschüttert war, dass er total verunsichert war. Als er Gott begegnet ist, wurde ihm klar, wer bin ich? Ich habe unreine Lippen und lebe unter einem Volk mit unreinen Lippen. Und Gott sandte einen Engel, der seine Lippen berührte mit einer glühenden Kohle und sagte ihm, deine Lippen sind dadurch gereinigt. Und dann sagt er, wen soll ich senden? Und Jesaja sagt, sende mich. Wunderbare Geschichte. Da hört sie aber nicht auf, weil Gott dann sagt, wozu er Jesaja sendet. Und das ist hart. Das ist krass. Das ist ein schwerer Auftrag, eine schwere Botschaft, die Jesaja dem Volk Israel zu bringen hat in dieser Zeit damals. Und Jesaja, als er das hört, ist dann auch ganz verzweifelt und sagt, wie lange muss ich solch eine Botschaft bringen? Und Gott sagt, ja, es steht Schweres bevor. Aber Jesajas Botschaft endet nicht mit dem Gericht, was Gott dem Volk Israel und der Welt um ihn herum ankündigt, sondern er hat auch eine wunderbare, tiefe Hoffnungsbotschaft. Ja, diese Botschaften, die sind verknüpft und das ist das, was Paulus sagt, dass die Botschaft, die wir verkünden, ist der gekreuzigte Christus. Das ist das Kreuz. Das Kreuz ist die frohe Botschaft. Das scheint paradox zu sein. Der am Kreuz hingerichtete König. Und er sagt, für Menschen, die weise sind in dieser Welt, die nach Weisheit, nach weltlicher Weisheit suchen, für die ist das auch völlige Torheit. Die checken das nicht, die verstehen das nicht. Für die ist das finster. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal begegnet ist, als du mal mit jemandem über deinen Glauben an Jesus gesprochen hast, über das Evangelium, dass Jesus für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist, dass dir irgendwer gesagt hat, das ist doch finster. Das soll eine gute Botschaft sein? Aber ja, für alle, die glauben, ist es Weisheit, ist es Kraft, ist es Freude, frohe Botschaft. Für alle die, die zerbrochenen Herzens sind, ist die frohe Botschaft, ist das Evangelium eine Kraft Gottes zur Heilung, zur Befreiung, zur Erneuerung. Und Paulus hat gesagt, ja, ich kenne das, ich kenne diese Verführung dazu, als Prediger gut dazustehen, ein guter Redner zu sein. Ich stelle mich hin und ich arbeite eine super Predigt aus und mit allen Schikanen so, ne? Und dann sind die Leute total überwältigt von dem, was ich da, ne, für eine tolle Predigt, für eine tolle Rede abgelassen habe, ne? Und er sagt, nein, ich will nicht, dass die Menschen ihr Vertrauen auf mich setzen, dass sie irgendwas in mir sehen, sondern ich will, dass die Menschen, die mich hören, dass sie ihr Herz öffnen für den König, den gekreuzigten König. Er soll ihr King sein, nicht ich. Und deswegen werde ich mich davon enthalten. Ich werde das nicht machen. Ich werde mich nicht verführen lassen, irgendwie diesem Trend nachzugehen, diesem fleischlichen Trend, irgendwas Großes zu sein, etwas Großes darzustellen, etwas Besonderes. Nein, ich bleibe dabei, bei der Botschaft, die Gott mir gegeben hat. Ich bleibe dabei, die Menschen zu Jesus hinzuführen, auf Jesus hinzuweisen, den Gekreuzigten. Und genau so eine, wisst ihr, die Situation von Jesaja war eine ähnliche Situation. Es gibt Ähnlichkeiten, es gibt Parallelen dazu. Paulus hat gesagt, ja, wenn wir das Alte Testament lesen, das ist für uns ein Gleichnis. Gott zeigt uns indem, wie er mit dem Volk Israel umgegangen ist, wie er mit dem Volk Israel gerungen hat, wie das Volk Israel auch auf Gottes Liebe, auf seine Wahrheit, auf sein Wort, auf seine Wegweisung, wie es darauf reagiert hat. Das ist eine Schule für uns. Du kannst was daraus lernen. Und zwar, mach nicht dieselben Fehler, die sie gemacht haben. Und das ist die Situation, das Volk Israel steht vor einem großen Gericht. Gott hat viel Geduld in ihrer Geschichte gehabt, aber sie stehen vor einem großen Gericht. Aber dieses Gericht ist nicht nur Gericht über Israel, nein, es ist auch Gericht über die Völker. Das haben wir alles gelesen schon. Und die dort Krieg führen und die sich gegenseitig vernichten, Gott gebraucht das alles, um zu erschüttern, um Menschen am Ende zu dem Punkt zu bringen, wo sie sich ausstrecken, zu dem einen, der wahre Rettung, wahres Heil hat für jeden, der kommt, der sucht, der fragt. Wir gehen in Jesaja 28 und es fängt ein neuer Abschnitt an im Buch Jesaja. Und zwar wendet Gott sich hier wieder der konkreten geschichtlichen Situation zu. Gott spricht hinein in die Situation des Volkes, in der es damals war. Und deswegen kommen jetzt auch wieder Wehe-Worte. Wir hatten das auch schon mal. Das Wehe, es ist das Wehe eines liebenden Vaters, der warnt. Wir haben das gesehen, Gott offenbart seine Pläne, er offenbart das, was kommen wird. Warum? Um unser Herz zu erreichen, um uns zu sich zu ziehen, um uns ja zur Umkehr zu bringen, wo wir auf falschem Wege sind. Und wir sehen dann in den folgenden Kapiteln geht es so weiter, dass er ganz konkrete Prophezeiungen macht über das, was kommen wird, über das Nordreich Israel. Aber es geht, seine Botschaft ist eigentlich hauptsächlich bezogen auf Jerusalem, auf Judäa, auf Jerusalem. Und dann die Assyrer, die kommen werden. Aber dann geht's auch noch weiter über das, was danach kommt. Die Babylonier, das Exil. Und bis Kapitel 35 geht dieser Abschnitt. Und das Interessante ist, dass Jesaja eben immer wieder diesen Bezug auch zur Endzeit zieht. Dass Gott ihm zeigt, ja, das, was jetzt konkret in dieser geschichtlichen Zeit passiert, hat auch Bezug auf das, was Gott tun wird am Ende der Zeiten für die ganze Welt. Für Israel und die ganze Welt. Und deswegen gibt es dann immer wieder diese Bezüge auch zur Endzeit hin. Und dann ab Kapitel 36 kommt dann ein Einschub bis Kapitel 39, wo Jesaja einfach von dem berichtet wird, was dann passiert ist zur Zeit des Hiskia, wie sich das erfüllt hat, was Jesaja prophezeit hat. Und es endet letztendlich damit, mit diesem Ausblick, mit dieser Prophezeiung, die kommt in Bezug auf das Exil in Babylon. Und dann ab Kapitel 40 kommen diese wunderbaren Kapitel, die uns zeigen, wie Gott zu seinem Volk Worte der Ermutigung, des Trostes spricht, die bezogen sind auf die Zeit des Exils, wo Israel im Exil sein wird, wo sie vertrieben sind aus ihrem Land, wo sie verzweifelt sind, wo sie nicht mehr ein noch auswissen, weil der Tempel zerstört wurde, wo sie sich ja dieser Beziehung zu Gott überhaupt nicht mehr klar sind, was wird jetzt werden, ne? Der Ort, wo wir Gott begegnet sind, der Tempel ist zerstört. Wie können wir Gott überhaupt noch begegnen? Haben wir überhaupt noch Gemeinschaft? Hat Gott uns für immer verworfen? Und da kommen diese wunderbaren Worte des Trostes und auch der Ermutigung und der Prophezeiung für diesen ewigen Bund, den Gott schließen wird mit seinem Sohn, dem Gekreuzigten. Aber jetzt gehen wir in Kapitel 28 hinein und da geht es los. Und zwar mit einem kurzen Abschnitt, wo Gott nochmal über Samaria spricht, über Ephraim, das ist das Nordreich. Es ist also zu einer Zeit geschrieben, noch relativ früh im Dienst des Jesaja, wo das Nordreich noch nicht erobert war. Wo es den Leuten dort noch gut ging, wo sie ja Reichtum hatten. Ihre Stadt war eine stolze Krone, so sagt er hier. Und er sagt, wehe der stolzen Krone, wehe der stolzen Krone der betrunkenen Ephraims. Da gibt es die, die stolz sind auf ihre Stadt, stolz sind auf die Hauptstadt des Nordreiches, auf das, was sie erreicht haben, auf die tollen Gebäude, auf ja auch die Heiligtümer, die sie dort haben. Sie sind stolz darauf, was sie erreicht haben. Und in ihrem Stolz wollen sie sich verbünden mit den Aramäern, um den Assyrern zu trotzen. Und sie wollen auch über Juda, über Jerusalem ihre Herrschaft ausbreiten. Und die, die Macht haben, die Geld haben, die Power haben, was machen sie? Sie feiern. Und sie feiern nicht zu knapp, deswegen die Betrunkenen. Wehe der stolzen Krone der betrunkenen Ephraims und der welkenden Blume seiner herrlichen Pracht auf dem Haupt des fetten Tales der vom Wein bezwungenen. Samaria, das liegt auf lag auf so einem Hügel, 90 Meter hoher Hügel, und darunter waren Täler, die sehr fruchtbar waren. Und diese Stadt auf dem Hügel, das war die herrliche Pracht. Ja, es war eine Blume, aber Gott sagt, ja, es ist eine welkende Blume. Es ist wie eine Blume, ja, sie geht auf, sie ist herrlich. Jetzt sehen wir die Osterglocken, ne? Die fangen an zu blühen. Ne? Und das ist doch so eine herrliche Pracht, ne? Wenn du dann durch die Gegend fährst und siehst diese herrlich blühenden Blumen. Es wird mehr und mehr in den nächsten ein, zwei Wochen oder was. Ne? Und dann, aber könnt ihr euch noch erinnern, wenn dann die Zeit der Blüte vorbei ist, und dann siehst du diese ganzen verblühten Narzissen, ne? Und dann kurze Zeit später ist da nichts mehr, ne? Nichts mehr da. Es ist eine herrliche Pracht und du kannst das genießen für eine kurze Zeit, aber dann ist es wieder vorbei. Und das ist das, was Gott hier sagt. Hey, diese herrliche Blume, an der du dich freust, das ist nur eine kurze Zeit. Wehe, wenn es das deine Krone ist, wenn das das Zeichen deines Sieges ist, diese vergängliche Krone, wenn das alles ist, wehe, denn es bleibt nicht, es vergeht. Vers 2, siehe, einen starken und mächtigen hat der Herr. Wie ein Hagelwetter, wie ein verheerender Sturmwind, wie ein Unwetter gewaltiger, überflutender Wasser reißt er zu Boden mit Macht. Hier sehen wir verschiedene Ausdrücke. Ein Hagelwetter, ein verheerender Sturmwind, ein Unwetter gewaltiger, überflutender Wasser. All das können wir uns gut vorstellen, oder? Erleben wir, sehen wir. Und all das, was es anrichtet, die Zerstörung. Vers 3, mit Füßen wird zertreten die stolze Krone der betrunkenen Ephraims und der welkenden Blume seiner herrlichen Pracht auf dem Haupt des fetten Tales. Ergeht es wie dessen Frühfeige vor der Obsternte. Ja, in diesen fetten Tälern, da gab es Feigenbäume. Und ja, da haben sie, wenn die Frühfeigen da waren, die ersten Feigen, was haben die Leute gemacht? Sie haben darauf gewartet. Wann sind die ersten Feigen da? Und dann, ich habe schon eine Feige gefunden. Was hast du gemacht? Natürlich gleich gepflückt und gegessen. So ergeht es der welkenden Blume, der herrlichen, seiner herrlichen Pracht. Kaum ist sie in der Hand dessen, der sie erblickt, da verschlingt er sie. Zack, zack, weg ist sie. An jenem Tag wird der Herr der Heerscharen für den Rest seines Volkes zur herrlichen Krone und zum prächtigen Kranz. Wisst ihr, das ist es. Das ist es. Dieser ganze Sturm, der hinwegfegt über Samaria, er dient dazu, dass diejenigen, die in ihrem Herzen an Gott hängen, an ihrem Schöpfer, an ihrem Erlöser, ja, dass sie offenbar werden. Sie werden offenbar. Die Krone, die bleibt. Was ist die Krone, die bleibt? Das ist der Herr selbst. Der Herr selbst ist meine Krone. Wenn du an ihn glaubst, wenn du an ihm hängst, wenn er dein Ein und Alles ist, das ist eine Krone, die bleibt. Die ist jetzt nicht sichtbar, aber sie wird dir sichtbar verliehen werden. An dem Tag. Paulus spricht davon in 2. Timotheus, Vers 7 und 8. 2. Timotheus 4, Vers 7 und 8. Paulus sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Ich bin dran geblieben an Jesus. Ich bin weiter mit ihm gegangen, durch Höhen und durch Tiefen, durch Schwierigkeiten und Nöte, durch gute und in guten und in schlechten Tagen, wo es einfach war und wo es schwer war. Der Herr Jesus, er war mein Ein und Alles. Er ist mein König. Er ist mein Retter. Er ist der, der mich geliebt hat. Wisst ihr, das war das, was Paulus immer wieder bewegt hat. Er ist der, der mich geliebt hat. Er hat mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben, dass ich nicht verloren gehe, sondern dass ich ewiges Leben habe, dass ich ein Kind Gottes bin. Er hat das gemacht. Und deswegen klebe ich an ihm. Ich klebe an ihm. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Diesen Kampf, der, ja, durch den wir alle gehen, oder? Durch die Höhen und Tiefen, die Anfechtungen, die Zweifel, Verführungen. Das ist ein Kampf, der zu kämpfen ist. Wie Peter hat vorhin gesagt, die Worte zitiert, ne? Werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Warum? Weil es einen Kampf zu kämpfen gibt. Paulus sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir geben wird an jenem Tag. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die sein Erscheinen lieb gewonnen haben. Alle, die sich danach sehnen, dass Jesus offenbar wird, dass er wiederkommt und König als König regiert in dieser Welt. Alle, die diese Sehnsucht nach dem Reich Gottes haben. Die eine Sehnsucht nach Jesus haben. Ja, sie alle werden diesen Siegeskranz empfangen. Sie alle werden erleben, wie sie gekrönt werden. Der Herr ist meine Gerechtigkeit. Und das sehen wir in Offenbarung 4. Die gekrönten Häupter. Vers 4. Offenbarung 4, Vers 4. Und rings um den Thron sah ich 24 Throne, und auf den Thronen saßen 24 Älteste, bekleidet mit weißen Kleidern. Wer sind diese 24 Ältesten? Sie repräsentieren die Gemeinde Gottes. Und zwar bestehend aus der Gemeinde des Alten und Neuen Testamentes. 12 und 12. 12 Stämme Israels. 12 Apostel. Sie sind dort bekleidet mit weißen Kleidern. Das ist die Gerechtigkeit Christi, die uns geschenkt ist. Gereinigt durch sein Blut. Und auf ihren Häuptern goldene Siegeskränze. Ja, gut gemacht, mein treuer Knecht. Du bist treu gewesen über wenigem. Ich will dich über vieles setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Gekrönt. Womit? Ja, mit dem Herrn selbst. Der Herr ist meine Krone. Was soll mir Samaria? Was soll mir die Schätze dieser Welt? Was soll mir das, was ich in diesem Leben versuche aufzubauen? Mein Schloss, mein Reich. Nein. Es ist verworfen, es ist vergänglich. Ich jage nicht mehr einer vergänglichen Siegeskrone nach. Sondern das, wonach ich jage, ist der Herr. Nicht irgendwelche Schätze, nicht irgendein Erfolg, nicht irgendeine Position, die ich erlangen will. Wisst ihr, selbst da, dieses Missverständnis hatten die Jünger, ne? Sie sind mit Jesus gezogen, sie haben Jesus geliebt, aber trotzdem, irgendwie hatten sie auch so eine komische Vorstellung vom Reich Gottes, wo die Jünger dann gesagt haben, Herr, wir haben eine Bitte an dich, ne? Willst du sie uns erfüllen? Und Jesus sagt, müsst ihr erst mal sagen, was ihr bittet. Weil es gibt gute und schlechte Bitten, es gibt richtige und falsche Bitten. Wenn es nach dem Willen Gottes ist, dann erhöre ich das gerne. Sie sagen, ja, wir wollen rechts und links neben dir in deinem Reich sitzen. Wir wollen ganz oben sein auf der Karriereleiter. Und Jesus sagt, wisst ihr, worum ihr bittet? Könnt ihr den Kelch trinken, den ich getrunken habe? Mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft worden bin? Sie sagen, ja, wir können das. Er sagt, ja, ihr werdet das. Aber wer rechts und links neben mir sitzt, das kann ich euch nicht garantieren. Das ist eine Sache, die der Vater in seiner Weisheit bestimmt. Wisst ihr, und das ist das, wir streben danach, nicht irgendwer Großes zu sein im Reich Gottes, sondern wir streben danach, einfach mit Jesus zu sein. Wir streben danach, mit ihm zusammen zu gehen, mit ihm zusammen zu sein. Und dann ist unsere Haltung so wie David. Ich möchte lieber auf der Türschwelle des Hauses meines Gottes sitzen, als in den Palästen, in den Schlössern der Gottlosen. Ich will einfach nur bei meinem Herrn sein. Wisst ihr was? All diejenigen, die das im Herzen tragen, sie werden gekrönt werden. Sie empfangen den Siegeskranz. Du musst niemand Großes sein. Du musst nichts können. Du musst nichts erreicht haben. Du musst nichts vorlegen. Wisst ihr was? Gott will nur dein Herz. Das ist der Wille Gottes, dass du den Herrn, deinen Gott, liebst von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem Verstand, mit deiner ganzen Kraft, mit all dem, was du bist, ihn lieben, ungeteilt, mit einem ungeteilten Herzen. Das ist das, was Gott will. Das, was er sucht. Und wenn er hier spricht, an Samaria gerichtet, die stolze Krone, das, worauf du stolz bist in deinem Leben, das, was dir Wert verschafft, was dich stark macht, wo du denkst, ja, wow, das bin ich und das sind wir und wir haben das und das vergeht. Na? Mein Haus, meine Yacht, ne? Meine Frau, meine Kinder, ich weiß nicht, gab mal so eine Werbung irgendwie so, ne? Dann standen da irgendwelche, saßen zwei Männer gegenüber und haben sich sozusagen so Karten hingelegt. Da, guck mal hier, das hab ich alles, ne? So viel Geld, das ist mein Bankkonto und, ne? Und das sind meine Erfolge, ne? Das ist meine Legacy, sagt man, ne? Irgendwie. Das sind so. Was habe ich? Was habe ich zu bieten? Wisst ihr, vor Gott zählt nichts. Nichts anderes als dieses. Ich kenne dich und du kennst mich. Wir sind zusammen unterwegs gewesen. Du bist mit mir gegangen. Das ist wunderbar, das ist gut. Und wisst ihr was? Und dann werden uns die Augen aufgehen und wir werden sehen, was diese Gemeinschaft mit Jesus, was das alles in unserem Leben für Frucht gebracht hat. Wir wissen das oft nicht. Wisst ihr, diese ganzen Leute, die vor dem Herrn stehen und der Herr sagt, hey, du hast mich gespeist, als ich hungrig war. Du hast mich besucht, als ich krank war, als ich im Gefängnis war. Du hast dich um mich gekümmert. Und die Gerechten sagen, wo haben wir das denn gemacht? Ich weiß es gar nicht. Er sagt, alles, was du getan hast. Und dann zeigt er zeigt ihnen das, er führt ihnen das vor Augen. Guck mal, das ist alles in deinem Leben geschehen. Dadurch, dass meine Liebe in dein Leben hineingeflossen ist, dass meine Liebe Eingang in dein Herz hatte und es durchgeflossen ist durch dein Leben. Dadurch ist so viel Segen entstanden. So viel Zeugnis für meine Liebe. So viel Heil und Segen ist geflossen durch dein Leben hindurch in diese Welt. Und sie werden so, wow, krass. Und dann kommt diese Krone. Ja, hey, du hast den Sieg errungen. Na? Und was machen sie hier? Offenbarung 4, ist das nicht krass? In Vers 10, Vers 9. Wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Danksagung geben werden, dem, der auf dem Thron sitzt, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, so werden die 24 Ältesten niederfallen vor dem, der auf dem Thron sitzt und den anbeten, der von Ewigkeit zu Ewigkeit leben und werden ihre Siegeskränze niederwerfen vor dem Thron und sagen, du bist würdig. Der Herr, meine Gerechtigkeit, er ist mein Siegeskranz und ihm gebührt alle Ehre. Ihm alle Ehre. Wisst ihr, ich habe so ein schönes Video gesehen von einer Schwester, die Sportlerin ist. Junge Schwester aus Deutschland, die Vize-Weltmeisterin im Kugelstoßen geworden ist. Weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Und bei Sportschau, in der Sportschau, da wurde ein Interview mit ihr geführt, das war toll. Der Interviewer hat echt so ein bisschen nachgebohrt, nachgefragt, fand ich total klasse. Und ja, sie hat von ihrem Glauben erzählt. Sie hat von dem erzählt, wie Gott ihr Mut gemacht hat am Tag des Wettkampfs durch ein Wort, was sie in der Bibel gelesen hat. Sie hat, er fragte sie dann nochmal nach, ja, was, sie singen auch gerne Gospel und so weiter. Und ja, was würden sie denn jetzt für ein Lied singen? Und dann hat sie gesungen, ja, na, irgendwie so ein Gospel, sei stark und sei mutig, denn der Herr ist mit dir, so, ne, hat sie dann gesungen. Und ja, und dann sagt sie, ich habe viele Schwierigkeiten gehabt, ne, ich hatte viele Verletzungen, es war gar nicht klar, ob ich überhaupt eine Sportlerkarriere machen kann und jetzt habe ich es geschafft. Alle Ehre Jesus, sagt sie. Ja, sie nimmt ihre Krone und wirft sie ihm zu Füßen. Vor allen Menschen bekennt sie das. Wunderbar. Schon mal so ein Vorgeschmack auf das, was kommen wird, ne? Geschwister, und das ist es, in diesem ganzen Rütteln und Schütteln. Es dient dazu, dass wir uns klar sind, all diese Dinge, die uns vielleicht wichtig erscheinen, die uns groß und wertvoll erscheinen, wo wir viel Zeit und Energie reinsetzen, das ist vergänglich. Aber es gibt etwas, wofür es sich lohnt, zu kämpfen. Es gibt etwas, wofür es sich lohnt, sein Leben einzusetzen. Und das ist die Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus Christus, der sich selbst hingegeben hat am Kreuz von Golgatha, mit ihm zu leben tagtäglich, auf ihn zu hören, ihn ernst zu nehmen, ja, ihn zu suchen, ihn zu fragen, ihn, ja, sich ihm hinzugeben. Es lohnt sich. Es lohnt sich. An jenem Tag wird der Herr der Heerscharen für den Rest seines Volkes zur herrlichen Krone und zum prächtigen Kranz. Und dann steht in Vers 6 hier noch, in Kapitel 28 von Jesaja, und zum Geist des Rechts, dem, der zu Gericht sitzt, und zur Heldenkraft denen, die den Kampf zurückdrängen. Ich finde das interessant. Der Herr wird ihnen zum Geist. Ich musste sofort denken an 2. Korinther 3, Vers 17. Paulus sagt, der Herr ist der Geist. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Das steht schon hier im Alten Testament. Der Heilige Geist ist, der Herr ist Gott. Und der Heilige, sie werden gekrönt und der Heilige Geist erfüllt sie. Der Herr selbst wird ihnen zum Geist des Rechts, dem, der zu Gericht sitzt. Also der beauftragt ist, Recht zu sprechen, er empfängt den Herrn in sich, seinen Geist, um gerecht zu richten. Ja, das ist eine wichtige Aufgabe des Heiligen Geistes, dass er uns Weisheit gibt, rechtes Urteil zu sprechen, richtig zu beurteilen. Und das gilt jetzt schon in der Gemeinde, das hat jetzt schon angefangen. Das Reich Gottes ist mitten unter euch. Jesus ist gekommen, er hat seinen Geist schon ausgegossen auf seine Gemeinde. Es wird sichtbar werden und wirksam werden für die ganze Welt, wenn Jesus wiederkommt. Auch da werden wir ausübende Sein im Gericht. Das lesen wir in 1. Korinther 6. In 1. Korinther 6 geht es darum, dass es Streitigkeiten in der Gemeinde gibt. Soll es Streit geben in der Gemeinde? Nein. Gibt es Streit in der Gemeinde? Ja. Was ist das Zeichen für Streit in der Gemeinde? Wir haben es mit Fleisch zu tun. Was müssen wir mit dem Fleisch machen? Das Fleisch des anderen kreuzigen. Das machen wir gerne. Das machen wir gerne. Das eigene Fleisch kreuzigen. Paulus spricht in 1. Korinther 6 darüber. Bringt es jemand von euch, der einen Rechtsstreit mit dem anderen hat, über sich, vor den Ungerechten zu streiten und nicht vor den Heiligen? Da hatten Leute Streit in der Gemeinde und der Streit war so heftig, dass sie vor Gericht gezogen sind. Und zwar vor weltliches Gericht. Oder wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Das sind Aussagen von Paulus, die sind krass. Die gehen sehr weit, prophetisch. Die Heiligen werden die Welt richten. Und wenn durch euch die Welt gerichtet wird, seid ihr dann nicht würdig, über die geringsten Dinge zu richten? Es geht ja auch um Würde. Ihr seid würdig, sagt Paulus, zu richten. Warum? Weil wir so gut studiert haben? Weil wir das Recht studiert haben? Weil wir Psychologie studiert haben? Weil wir alles wissen? Nein. Weil wir mit unserem Herrn gehen und ihn kennen und er uns kennt. Weil wir gelehrt werden durch den Heiligen Geist. Das ist nicht weltliche Weisheit, das ist die Weisheit Gottes. Weil wir geheiligt sind durch das Blut Christi und keine Scharfrichter sind, sondern weil wir mitleiden können mit jedem. So wie Christus mit uns Mitleid hat, er ist ein Mitleidiger, ein Hohepriester, der mitleiden kann. Er ist in allem versucht, er weiß, wie es uns geht. Der ist kein Richter sondern er ist mit seiner ganzen Person involviert. Er sieht hinein in das Herz und das ist es. Der Heilige Geist offenbart, was in dem Herzen der Menschen ist. Er richtet nicht nach dem Augenschein, wird über Jesus gesagt. Als der Richter der Welt richtet er nicht nach dem Augenschein, nach dem, was vor Augen ist, sondern was im Herzen ist. Und der Heilige Geist sieht ins Herz. Das ist nicht verfügbar für uns. Wir können nicht sagen, ja, ich, weil ich Christ bin und den Heiligen Geist habe, kann ich jedem Menschen ins Herz sehen und weiß. Nein, kann ich nicht. Das ist eine Gabe. Ich kann mich ausstrecken nach der Gabe. Ich kann darum beten, ich kann darum ringen. Herr, schenk mir diese Gabe und lass uns dafür beten. Dass wir nicht so blind sind dafür, für das, was Recht und Unrecht ist. Sondern, dass wir das erkennen. Und dass wir einander dann auch helfen können in der Gemeinde. Dass der Streit aufhört. Ich hab Recht. Nein, ich hab Recht. Nein, ich hab Recht. Du hast Unrecht. Gott will, dass das aufhört. Gott will nicht, dass Spaltung in der Gemeinde ist. Ja, es ist da, es passiert. Weil wir nicht alle und nicht alle immer geistlich gesinnt sind. Aber lass uns ausstrecken nach dem Geist Gottes. Lass uns ausstrecken danach, eine geistliche Gesinnung zu haben. Und lass uns ausstrecken danach, dass wir auch die Gaben empfangen, um einander zu helfen. dass wir auf den richtigen Weg kommen, auf den richtigen Weg gehen. Paulus sagt weiter, wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Boah! Wie viel mehr über Alltägliches? Wenn ihr nun über alltägliche Dinge Rechtsstreitigkeiten habt, so setzt ihr die zu Richtern ein, die in der Gemeinde nichts gelten? Zur Beschämung sage ich es euch. Also gar kein Weiser ist unter euch, der zwischen Bruder und Bruder entscheiden kann, sondern es streitet Bruder mit Bruder und das vor Ungläubigen. Es ist nun schon überhaupt ein Fehler an euch, dass ihr Rechtsstreitigkeiten miteinander habt. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Was sagst du, Paulus? Wie meinst du das jetzt? Ich soll mir Unrecht tun lassen, lieber Unrecht tun lassen, als dass ich für mein Recht kämpfe, mein Recht einfordere? Ich soll mir lieber Unrecht tun lassen? Das ist die bessere Alternative, als für sein Recht zu kämpfen? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Wir müssen noch viel lernen, oder? Im Geist Gottes zu leben und zu wandeln. Herr, tu du dein Werk in uns, Jesus. Zurück in Jesaja 28. Der Geist des Rechts, der Herr wird zum Geist des Rechts werden in ihnen. Das befähigt uns dazu, Gericht zu halten. Der Heilige Geist ist es, nicht deine Befähigung. Deswegen musst du auch keine Angst vor dem Tag haben, wenn der Herr wiederkommt und du eingesetzt wirst. Wir werden eingesetzt werden als Richter über die Welt. Du und ich, wir werden dabei sein. Glaubst du das? Und wir werden nicht einfach nur dabei sein und es wird alles schön sein und wir werden nur Freude haben. Nein, wir werden Aufgaben haben. Es wird eine Menge zu tun geben im Reich Gottes. Wir werden Richter sein. Das traue ich mir nicht zu. Das kann ich nicht. Halleluja, du hast die richtige Herzenshaltung. Das kannst du auch nicht. Ich kann es auch nicht. Aber der Heilige Geist, der Herr kann es. Der Herr und sein Geist, ein Geist des Rechts. Er weiß zu unterscheiden. Und er befähigt dich dazu. Deswegen, mach dir keine Sorgen. Das Wichtigste ist, dass du dranbleibst und mit Jesus gehst. In ihm wächst, dich von ihm hörst, von ihm empfängst, dich formen lässt von seinem Geist. Das wird dich dazu befähigen, zu der Aufgabe, zu der Gott dich dann berufen wird. Hier gibt es noch andere, die kämpfen. Heldenkraft. Der Herr wird zur Heldenkraft. Ja, was ist der Heilige Geist? Der Geist, ein Geist der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit. Das steht in 2. Timotheus 1, Vers 7. Werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke, in dem geistlichen Kampf, in dem wir stehen, dem Kampf des Glaubens. Brauchen wir diese Kraft? Herr, erfülle mich mit dieser Kraft, dass ich stehen bleiben kann in diesem Kampf. Denn der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingt. Was sagt Petrus dann? Dem widersteht im Glauben. Einem Löwen soll ich widerstehen? In der Kraft, in der Macht seiner Stärke kannst du es. Der Herr wird dir zur Heldenkraft. Du wirst zu einem David werden. Wer war denn David? Was hatte er denn für Fähigkeiten, für Kräfte? Er hatte Glauben. Und in diesem Glauben hat er dem Löwen und dem Bären widerstanden, die auf seine Herde losgegangen sind. Und ja, es fängt vielleicht erstmal mit so einem Bär oder mit so einem Löwen an. Und dann kommt vielleicht ein Goliath. Aber wenn du dem Bären und dem Löwen schon widerstanden hast in der Kraft Gottes, dann wirst du wissen, ja, da kann auch ein Goliath kommen. Da kann auch kommen, wer will. Da kann auch der Teufel kommen. In seiner Kraft, in seiner Macht bin ich stärker. Durch ihn werde ich überwinden. Das hat David gesagt. Du kommst. hier, mit deinen Fähigkeiten, Goliath, mit deiner Macht, mit deiner Stärke, mit deinen kostbaren und teuren Waffen, ne? Der hatte solche Waffen. Die Israeliten konnten diesen Waffen nichts entgegensetzen. Die waren unfähig, diesen Waffen Widerstand zu leisten. Die hatten so viel Waffen und solche starken Waffen. Die hatten schon Stahlwaffen. Das hatten die Israeliten, Eisenwaffen. Das war so gerade dieser Übergang in der Eisenzeit. Die hatten noch vorher Bronzewaffen. Na, die Eisenwaffen waren viel, viel härter. Trainierte Soldaten. Oh, wie soll ich gegen diesen Goliath, wie soll ich gegen diesen Goliath gewinnen? Aber er sagt, du kommst mit deinen Waffen, du kommst mit deiner Stärke. Aber ich komme im Namen des Herrn. Ich komme im Namen des Gottes, der Himmel und Erde geschaffen hat. Wenn Gott für mich ist, wer kann gegen mich sein? Er wird zur Heldenkraft, der Herr wird zur Heldenkraft, dem Rest seines Volkes, denen, die bleiben. Jesus sagt, bleibt in mir und ich in euch, dann werdet ihr viel Frucht bringen. Wer nicht in mir bleibt, der wird abgeschnitten. Bleibt in mir und ich in euch. Das ist alles, worum es geht, Geschwister. Lass dich nicht verunsichern, lass dich nicht beunruhigen, lass dich nicht entmutigen. Durch alles, was in deinem Leben passiert, durch alles, was uns in dieser Welt passiert, bleib in Jesus, bleib dran an ihm. Und das ist der gute Kampf des Glaubens, den du kämpfst. An ihm bleiben und lass uns gegenseitig dazu ermutigen, in ihm bleiben, an ihm bleiben, ihm folgen, ihm gehorsam auch sein. Wenn er hineinspricht in dein Leben, dann lass es dir gesagt sein und nimm es auf und folge dem. Ich überlege gerade, was ich jetzt tue. Ist immer gut, wenn man überlegt, was man tut. Jesus, was soll ich machen? Ich glaube, wir schließen jetzt. Und wir schließen mit den Versen in Kolosser 1, Vers 9. Wisst ihr, der Geist des Herrn, sagt Jesus, ist auf mir. Er ist in die Taufe gegangen und der Heilige Geist kam auf ihm. Er brauchte das. Er brauchte die Kraft des Heiligen Geistes, um seinen Dienst zu tun, wozu Gott ihn beauftragt hat. Und dass die Taufe bedeutet, ne, Peter hat ja davon gesprochen, unsere Geschwister, die sich demnächst taufen lassen, bete dafür, dass wir einen guten Ort und eine gute Zeit finden bald, dass wir das machen können. Und dann lassen sich unsere Geschwister taufen. Und wisst ihr, was sie da tun? Sie sagen, sie bekennen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, ja, die alte Krone, meine alte Krone, das, was mir wertvoll war, was mir wichtig war, was meine Identität war, was mein Sieg war, das habe ich niedergelegt. Ja, ich bin in den Tod, mit Christus gehe ich in den Tod, in den Kreuzestod hinein. Mein altes Leben ohne Gott ist gekreuzigt. Jetzt ist Gott meine Krone, ist Christus mein Ein und Alles, mein König, für den lebe ich, mit dem gehe ich bis zum Ende meines Lebens. Und so hat Jesus auch dem Vater gegenüber gesagt, in der Taufe hat er deutlich gemacht, ja, ich bin bereit, diesen Weg, den du mir gezeigt hast, hinab in diese dunkle, finstere, sündhafte Welt gehe ich hinab und ich lasse mein Leben, ich gebe mein Leben hin, ich bin bereit, in den Tod zu gehen, so wie du es gesagt hast. Ich mache es für, um dich zu verherrlichen und die Menschen zu retten. Und dann kam der Heilige Geist auf ihn, wisst ihr, und das gehört zusammen. Wir wollen gerne Kraft haben, wisst ihr? Wir wollen gerne Heldenkraft haben. Wir wollen gerne Weisheit haben. Wir wollen das alles. Wir wollen all diese Kräfte haben, die Superkräfte. Wir wollen alle Superheroes sein, ne? Aber bevor wir Kraft vom Herrn empfangen, müssen wir bereit sein zu sterben, die alte Krone abzulegen. Na, und wenn es in, manchmal lässt Gott dann auch Erschütterungen in unserem Leben zu und sagt, hier, das war deine Krone. Jetzt siehst du mal, was damit jetzt ist. Das hat keinen Bestand. Die Blume ist verwelkt. Darauf kannst du nicht dein Leben gründen. Darauf sollst du dein Leben nicht ausrichten. Das soll deine Krone sein, der Herr selbst. Er soll dein Ein und Alles sein. An ihm sollst du volle Genüge haben. Wenn ich nur dich habe, dann frage ich nicht nach Himmel und Erde. Herr, reinige unsere Herzen da, wo das nicht so ist, Jesus. Bitte vergib uns. Wir haben so Großes empfangen. Wir haben so Großes empfangen und es soll nicht umsonst sein, Herr. Wir bitten dich, dass du uns reinigst, unsere Herzen reinigst, sodass wir dich von ganzem Herzen lieben. Mit allem, was wir sind. Denn das ist das, was dir gebührt, Herr. Reinige du uns weiter, Herr, während wir mit dir unterwegs sind. Reinige du uns. Aber dann erfülle du uns auch, Herr. Wir bitten dich, gib du uns diese Gaben, die wir brauchen für den Dienst, Herr. Den wir brauchen für den Dienst untereinander, aneinander, dass wir einer dem anderen in der Liebe dienen. Und gib du uns diese Gaben, Herr, die wir brauchen, um auch diesen Menschen draußen, die dich nicht kennen, die verloren gehen, die verloren sind, in Treue deine Botschaft weitergeben können, ohne danach zu fragen, was sie vielleicht, ja, ob wir gut angesehen sind bei ihnen oder nicht, Herr. Herr, lass uns das doch egal sein. Hilf du uns, dass wir noch mehr hören, wie Jünger hören, dass wir noch mehr sehen, wie du uns führst. Und wir wollen wirklich unser Vertrauen setzen auf die Kraft deines Geistes in uns. Nicht unsere Fähigkeiten, nicht unsere Stärken. Herr, du kannst das alles gebrauchen, wenn es dir gefällt, Herr. Aber unser Vertrauen wollen wir setzen auf dich, auf deinen Geist, Herr. So wirke das in uns, wenn wir hier zusammen jetzt gleich noch singen. Und rüste du uns aus mit der Kraft deines Geistes. Amen.